Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Man kann das Lampenfieber letztendlich nicht bekämpfen, weil es gehört dazu. Der beste Kampf gegen das Lampenfieber ist, wenn Sie mit der Sache, wovor Sie Lampenfieber haben, beginnen, a. bestens vorbereitet zu sein und b. es entäußern wollen. Sie müssen es wollen. Wenn Sie Angst davor haben, das zu sagen, was Sie sagen, dann haben Sie ein Problem.
In der Sonntagsjause begrüße ich heute Cornelius Obonja. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind.
Danke für die Einladung.
Ja, wir haben zum Setting unserer Jause heute einen Ostertisch, weil wir erscheinen diesmal zum Ostersonntag. Da liegt nicht nur unser Ostermagazin, das Sie hoffentlich mit nach Hause nehmen und vielleicht auch mit Freude und ein bisschen Gewinn lesen.
Werde ich sehr gerne tun. Danke.
Aber wir haben, weil Sie es sich gewünscht haben, eine Osterpinze vorbereitet. Sie haben mir gestanden, Sie kochen selber nicht so viel.
Nein, nein, es ist nicht zu mir gekommen.
Aber Sie essen, glaube ich.
Ja, auch. Mit allen Disziplinen, die der Beruf einfach verlangt. Halt so, wie ich ihn auffasse. Aber das Kochen ist... Ich weiß es nicht, wodurch... Es macht mir eigentlich Spaß. Ich kann es teilweise. Ich brauche nur sehr viel Ruhe dabei. Also da brauche ich irgendwie so meine Schürze und vielleicht ein Glas Wein dazu. Aber so dazwischen einfach so, wie das meine Frau perfekt beherrscht. Zu meinem Glück, muss ich ehrlich sagen. Das schaffe ich nicht. Das habe ich nie geschafft.
Man muss aber dazu sagen, die Pinze ist jetzt wirklich Königsdisziplin. Das ist der Germteig, der gut gehen muss. Das ist nicht ganz einfach. Also das ist kein Rezept für einen Anfänger oder eine Anfängerin. Die Andrea Haringer, der wir an dieser Stelle danken, hat den für uns gebacken, extra für unseren Termin. Und wir danken ihr, dass sie auch das Rezept zur Verfügung stellt.
Vielen Dank.
Danke. Ja. Was essen Sie sonst zu Ostern?
Eigentlich vollkommen durcheinander. Also ich halte da keine große Mahlzeiten oder wie sagt man, Gerichte. Diese Disziplin halte ich dann nicht ein.
Also Sie haben nicht irgendeinen Nein. Kuchen, den Sie unbedingt zu Ostern essen möchten oder so? Haben Sie nicht. Haben Sie irgendwelche Traditionen, die Sie pflegen?
Jetzt Ostern? Mhm. Ja, es gibt auf jeden Fall gibt's einen kleinen Osterbaum. Es gibt die Palmzweige zu der Zeit. Und irgendwo findet sich der ein oder andere Hase in der Dekoration vielleicht.
Sie können für uns auch einen mitnehmen.
Mache ich gern, danke. Aber sonst, eigentlich so, wie man es ein bisschen zu Weihnachten macht. Also für mich war Ostern als Kind immer sehr schön und sehr wichtig.
Warum?
Ich kann mich noch, da wurden einfach Sachen versteckt. Und das habe ich geliebt. Heute liebt es mein Sohn. Also unser Sohn hat das genauso gern zu Ostern. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wahrscheinlich hat das deshalb so bei mir eingeschlagen, das Osterverstecken, weil zu einem Ostern bekam ich mein erstes Fahrrad, ein blaues Fahrrad, das ich dann wirklich über Jahre zu Schanden geritten habe, bis ich wirklich draus gewachsen war. Aber dieses Fahrrad musste versteckt werden. Und mein Vater hatte die glorreiche Idee, es unter das Auto zu schieben. Und ich habe natürlich gesucht, gesucht, gesucht und habe es auch gefunden. Nur hatte ich nicht die Kraft, ich bin zwar da drunter gekrochen, aber ich habe es nicht rausgekriegt. Und dann kroch mein Vater drunter und hat versucht, dieses Rad, wie auch immer er das unter das Auto hineinbekommen hat, aber er bekam es nicht mehr raus. Und er musste dann irgendwie, hat dann, glaube ich, in meiner Erinnerung den Lenker mehr oder minder leicht gedreht, also aus der Scharnier gedreht, ins parallel zum Rad, zum Vorderrad und dann ging das. Aber ich habe noch im Ohr mehr oder minder die Fluchorgie, die mein Vater gemacht hat, um dieses Ding da unterm Auto rauszukriegen. Aber seitdem habe ich sehr viel Spaß an Ostern.
Was ich jetzt schön finde, ist, Ihr Vater ist ja leider sehr früh verstorben, da waren Sie ja noch ein Kind, dass Sie auch diese Familienerinnerung daran haben und das ist so Ihr geliebtes Fahrrad,
ja, mit das ihm mein geliebtes Erinnerung Fahrrad. Haben. Ja. Ich habe auch ehrlicherweise neulich ein Foto in die Hand bekommen, wo dieses Fahrrad abgebildet ist. Und dachte mir, wow, mein Gott, das war wirklich schön. Also ich habe es wirklich geliebt.
Und fahren Sie noch Rad?
Ja. Wenn sich es ergibt, was sich immer weniger ergibt, leider. Ich habe, um ehrlich zu sein, einmal versucht, mit einem Elektrofahrrad hier durch die Gegend zu fahren. Es hat sich jetzt verbessert mit den Radwegen. Ich würde es auch nach wie vor tun. Allerdings muss ich zugeben, von raus da zu den Auftrittsorten, die ich habe, macht es wenig Sinn. Die Studios sind meistens irgendwo in der Innenstadt oder so, wo ich arbeite untertags. Und mir ist es noch immer zu gefährlich. Es gibt also
Wien ist keine Radfahrerstadt.
Nein, noch nicht. Ich muss aber ehrlich auch sagen, als Autofahrer, auch die Radfahrer haben es noch nicht begriffen, dass auch sie Teil des Verkehrs sind. Und dass auch sie sich an Regeln zu halten haben. Und die Autofahrer halten sich sowieso an keine. Also das war gestern. Gestern hat mich allen Ernstes einer rechts überholt, um durch die rote Ampel zu fahren. Und ich habe mich so erschrocken, ich stand ja schon, ja, es war alles okay, und es war eine rote Ampel und der fährt einfach vorbei. Und, aber gut, das ist halt so. Es kommt auch auf die Uhrzeit an. Also ich bin auch mal fast von einem Taxifahrer abgeschossen worden, der tatsächlich, es war eine Abholung zu einem Dreh, und das war, ich glaube, 5.15 Uhr oder sowas, relativ früh. Ja, und der rauschte auch durchs Stoppschild und mein Fahrer und ich haben das im Augenwinkel synchron bemerkt, der fängt nicht an zu bremsen, der fährt weiter. Ich wusste das im Stoppschild, ich kannte die Kreuzung. Und durch. Das ist dann so, ja. Also mit Regeln haben wir es nicht so, sagen wir so.
Nein. Und wenn wir uns vielleicht ein bisschen wegbewegen, wir kommen doch näher zu Ihrer Profession. Es ist nicht besonders originell, ich warne Sie gleich vor, aber erinnern Sie sich, wann Sie das erste Mal ins Theater gegangen sind?
Ja, tue ich. Ich habe den Verschwender gesehen im Burgtheater mit damals meinem Vater, der ist eingesprungen als einer der Architekten. Es gibt am Anfang beim Herrn von Flottwell gibt es die Architekten, die das neue Schloss bauen. Das ist eine ganz Mini-Rolle. Lustigerweise habe ich sie später auch gespielt.
Ich habe eine Frage vorbereitet, natürlich zu den österreichischen Traumrollen. Und die ziehe ich jetzt vor. An einer kommt man natürlich nicht vorbei. Den haben Sie aber schon gespielt. Jedermann waren Sie schon.
Ja.
Mehrere Jahre lang. Ich habe Sie 2014 am Domplatz in Salzburg gesehen. Sie haben aber auch schon den Frosch gespielt.
Ja.
Also auch eine, wie ich finde, als Theaterwissenschaftlerin eine Traumrolle für einen österreichischen Schauspieler.
Absolut.
Was steht denn noch auf der Liste? Was fehlt Ihnen denn noch?
Ich habe auch Alpenkönig und Menschenfeind schon gespielt, den Alpenkönig, aber eine Rolle, die sicher, die ich wirklich gerne mal spielen würde, wäre Professor Bernhardi. Das möchte ich sehr gerne spielen, weil das Stück ist großartig und kann an Aktualität nichts verlieren, speziell hier nicht.
Mittlerweile wird das sogar mit Frauenrollen besetzt, habe ich auch schon. Ich habe es nicht gesehen, aber gelesen.
Ich sage Ihnen ehrlich, ich bin kein Freund davon, weil all diese Theaterversuche, sowas zu machen, verdecken meiner Meinung nach nur das Faktum, dass keine Stücke mehr geschrieben werden, die wirklich Stücke sind, mit Dialog, mit Handlung, ein sogenanntes Drama. Dazu braucht es einen Konflikt, dazu braucht es einen dramatischen Höhepunkt und keine Textflächen und Versuche. Und da nimmt man immer noch die alten Stücke her, mehr oder minder, die man um Himmels Willen spielen soll, ja? Und macht dann halt so etwas. Das hat deshalb eine für mich zum Beispiel bei Professor Bernhardi geht das, oder Bernhardi geht es nicht auf, oder ich kann es mir nicht gut vorstellen. Habe allerdings zugegebenermaßen jetzt eine solche Aufführung noch nicht gesehen, wo es eine Frau spielt. Aber es ist explizit eine Männerkamarilla, die sich da bekämpft und herumreitet. Natürlich aus der, also es würde für mich sofort Sinn machen, wenn da mindestens die Hälfte aller Rollen mit Frauen besetzt werden. Nur sie, ich schwöre es Ihnen, sie kommen dann über gewiss, es gibt da Sätze, die würde eine Frau nie sagen.
Da weiß ich nicht, ob damit die moderne Regie das ändern darf, was ja auch vorkommen soll. Ja?
Ändern darf man alles. Man soll mit der Kunst um Himmels Willen nie im Sinne von heilig-heilig umgehen. Nur bitte sollte es irgendwie dann doch Sinn machen. Und ich merke auch von Publikumseite, stellen sich die Fragen immer mehr. Ich finde es nicht gut, wenn Menschen aus dem Publikum auf mich zukommen und sagen, ich habe ein Burgtheater-Abo, aber ich verstehe nichts mehr, was da passiert. Dann, da ist, man muss nicht dem Publikum quasi nach dem Mund inszenieren, ja, und nur eine Art von Dauerwohlfühlprogramm aufmachen. Nur ständig mit der Profilsohle ins Gesicht ein Ideechen nach dem anderen aufstülpen und dann hoffen, dass es als Gesamtwerk irgendwie einen Sinn macht.
Da läuft halt das Burgtheater immer wieder Gefahr, weil es sich sehr...
Alle Theater, das ist ein Fan des deutschsprachigen
Raums. Ich als Zuseherin, ja, ich bin ja keine Schauspielerin, empfinde es oft so, dass das Burgtheater, das ja zweifelsohne eine der ersten Bühnen im deutschen Sprachraum ist, das ist es so, erarbeitet oder erspielt, oft sich auf die Fahnen heftet, auch politische Aussagen zu tätigen. Und da passieren dann halt auch solche Inszenierungen. Also wir reden nicht über den Autor oder Autorin, aber da saß also meine Freundin neben mir im Theater, mit der ich das Abo seit vielen, vielen Jahren habe, und hat am Ende des Stückes gesagt, aber ich bin doch nicht so ein schlechter Mensch, nicht? Weil ja 1,5 Stunden lang erklärt wurde, wie ganz grauenhaft wir Österreicher und Österreicherinnen sind. Und ich empfand es auch so. Aber gehen wir doch auf die schönen Seiten zurück, weil es gibt ja sehr, sehr viel Schönes und Gutes in diesem Beruf, wo es so vielen Menschen auch Freude machen. Und da ist es auch nicht wahnsinnig originell, aber bei Ihnen könnte man ja sogar, Ihre Familie könnte so ein ganzes Stück besetzen. Also wenn ich den Jedermann hernehme, also Ihre Tante Christiane hat mitgespielt, Ihre Mutter hat einmal den Jedermann mitgespielt, dann hat Ihr Großvater natürlich den Jedermann gespielt, Ihre Großmutter saß im Publikum schwanger mit Ihrer Mutter, als Ihr Großvater das erste Mal den Jedermann gegeben hat.
Und hat mitgespielt? Später, ja. Und mein Vater hat mitgespielt.
Ja, genau. Ja. Also der Jedermann wäre das so, da könnten Sie eigentlich alles, die Familie könnte mal besetzen und ein ganzes Theaterstück spielen.
Ja, es sind natürlich jetzt auch ein paar schon gestorben, aber ja, könnte man, wenn sie alle noch am Leben wären, unter Umständen ein kleineres könnte man durchaus hinbekommen.
Das führt mich dann natürlich an die nächste Generation. Ihr Sohn ist jetzt gerade so an der Wende, so, hat er schon die Matura?
Nein, ist gerade am Machen.
Ist gerade am Machen. Wird er vielleicht auch in die Familientradition einsteigen oder wissen Sie es noch nicht?
Weiß ich nicht, sieht aber im Moment nicht danach aus und muss ich ehrlich sagen, würde mich in die eine wie in die andere Richtung nicht stören. Also das war immer so bei uns in der Familie, alle Generationen. Es hat nie wer gesagt, du musst eine Familientradition fortsetzen oder du müsstest das und das machen, damit das quasi da in eine Art von Kanon passt. Überhaupt nicht. Und das Einzige ist, er soll glücklich werden. Er soll glücklich werden. Und das wäre auch etwas, auch das ist zum Beispiel ein Beruf, wenn man den wirklich lange machen will, und jetzt rede ich Sätze, die meine Mutter zu mir gesagt hat und wahrscheinlich ihre Eltern dann zu ihr. Wenn man den wirklich lange machen will, muss man das, so blöd oder so pathetisch das klingt, das ist übrigens auch aus dem Theater ein bisschen verschwunden, Pathetik. Man muss das als Berufung fühlen. Der Beruf ist wie ein Gebirge. Es gibt die Gipfelspitzen und es gibt sehr tiefe Täler. Und wenn man diese tiefen Täler durchstehen möchte mit sich selbst, persönlich, wie das Horvath mal gesagt hat, dann muss man das so spüren, dass man sagt, egal was kommt, ich werde auf der Bühne vor der Kamera, vor dem Mikro sein, koste es, was es wolle. Dieses innere Gefühl, glaube ich, sollte man haben, denn sonst kann man auch nichts geben.
Wann haben Sie das gespürt? Sie sind ja jetzt ein Jung ans Reinhardt-Seminar gegangen, nicht sehr lang, aber Sie haben dann ja weitere, sage ich, Förderinnen und Förderer gehabt. Also Ihre Mutter hat Sie gestärkt, die Andrea Breth hat Ihnen erste Rollen gegeben, sie ist eine der bekanntesten Regisseurinnen, die hat Ihnen viel zugetraut.
Ja, aber das war nicht die erste, ich muss ehrlich sagen, die erste war Emmy Werner. Emmy Werner habe ich so ziemlich alles zu verdanken, vor allem etwas, wofür ich Emmy noch immer umarmen und küssen kann, Gott sei Dank, eine wahnsinnige Lust und die Lust, über sich selber hinauszugehen, in die verschiedensten Richtungen, eine Art von Fanatik. Und das ist gut so, das braucht es, ob das eine kleine Lesung ist oder der Jedermann ist vollkommen unterschiedslos in diesem Zusammenhang. Das habe ich dieser Frau zu verdanken. Was die Textbehandlung betrifft, die intellektuelle Textbehandlung, da glaube ich, kann Andrea Breth so kaum wer das Wasser reichen, weil das war von einer unfassbaren Vorbereitung und Klarheit. Da hat man erst mal gelernt, wir als junge Schauspieler damals am Haus an der Schaubühne in Berlin, wie schaut das Schriftbild eines Monologs bei Schiller, das Schriftbild eines Monologs bei Goethe? Warum haben die das genau so hingeschrieben und nicht anders? Warum steht das Komma an dieser Stelle und nicht woanders? Auch zu erkennen zum Beispiel, wenn Figuren auf der Bühne sind in einer Szene, die nichts sprechen, dann hat das trotzdem Sinn, dass sie da sind. Manche kann man in älteren Stücken streichen, einfach weil der sozialphilosophische Zusammenhang nicht mehr gegeben ist. Ja, man gewisse Mechanismen kennt man nicht mehr, wenn das Stück 400 Jahre alt ist oder so. Aber andere Figuren kann man nahezu aufwerten, indem man sie stumm mitspielen lässt. Und das war die große Kunst, oder ist die große Kunst der Andrea Breth, in einem Dialog zwischen, ich sage mal, König Philipp und Poser, Marquis Poser, einen Diener im Hintergrund, der bei ihr grundsätzlich kein Statist war, eigentlich, sondern hoffentlich auch ein Schauspieler, der kein Wort sprach. Und das über 45 Minuten gefühlt, ja, den so auf und ab gehen zu lassen und so Dinge tun zu lassen, dass einem Angst und Bange wurde, was der alles mithört da gerade. Ja. Das sind solche Sachen.
Hatten Sie so eine stumme Rolle?
Oh ja, hab ich zwei, drei Mal gespielt schon bei Andrea damals, ja. Es kann wahnsinnig anstrengend sein und kann auch unter Umständen extrem langweilig sein. Ja? Aber wenn man es ins Gesamtwerk einbettet, dann hat das fürs Publikum einen Sinn. Und das ist das Wichtige. Die müssen das Erlebnis haben, nicht ich.
Was hoffentlich nicht langweilig war Gerhard Bronner. Bei dem haben Sie auch gelernt. Ja. Das ist natürlich Kabarett und auf höchstem Niveau bis heute. Und Sie haben auch den Salzburger Stier gewonnen. Das ist also der Oscar der Kleinkunst der Bühnen. Sind Sie ein lustiger Mensch?
Ich hoffe. Ja. Ich lache wahnsinnig gern und bringe gerne zum Lachen, besonders meine eigene Familie. Aber es ist auch ein sehr dankbares Publikum mittlerweile, weil die lieben mich natürlich. Aber muss ehrlich sagen, bei Gerhard... wenn ich das nicht gelernt hätte bei ihm, deswegen hatte ich den Mut, aus der Schauspielschule wegzugehen, weil ich wusste, in diesen einen drei Wochen da Kabarettprogramm mit ihm probieren, habe ich schon von der ersten Minute an gespürt, lerne ich mehr, als man mir sonst jemals hätte in zwei Jahren beibringen können. An der Schauspielschule, so wie sie damals war. Wir reden da von 30 Jahre her. Mittlerweile hatte ich selber einmal die Ehre, einen kleinen Rollenunterricht geben zu dürfen und war durchaus nicht so angetan davon, erstens von mir selber als Lehrer nicht. Weiß nicht, ob ich wirklich gut bin, ja, keine Ahnung, da habe ich wahrscheinlich die Tendenz, genauso wie hier zu viel zu reden. Aber was wirklich für mich schlagend war, dass die Kommilitoninnen und Kommilitonen dort genau die Angst hatten, die wir in diesem ersten Jahr schon hatten. Nämlich nicht den Beruf zu erlernen, sondern wie komme ich in den nächsten Jahrgang? Und da läuft was falsch. Das kann es nicht sein. Weil das ist ein so volatiler Beruf, der so darauf ankommt, auf die individuelle Beurteilung von Lehrern. Ja? Da gibt es in Wahrheit gibt es da kein Gerüst, wo der Lehrer sagen kann, du hast das nicht erfüllt, das nicht erfüllt, das nicht erfüllt, sondern das hat sehr viel mit Sympathie, Antipathie etc. zu tun. Und wenn dann aus diesen beiden keine Synergie wird und eine gemeinsame Kraft, etwas zu wollen, nämlich die jungen Leute nach 4 Jahren in diesen wirklich teilweise sehr harten Beruf zu entlassen, dann habe ich das Gefühl, würde ich ein bisschen mich auch da um den Lehrplan anders beschäftigen.
Aber habe ich das richtig verstanden? Es kann sein, dass ich nach einem Jahr meine Ausbildung beende am Reinhard-Seminar, weil ich nicht im nächsten Jahrgang aufgenommen werde?
Nein, 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 nein. Ich wäre aufgenommen worden, glaube ich. Das
Ja.
wäre nicht der Punkt gewesen. Nein, ich habe. Es waren technische Dinge. Zum Beispiel, es wurde uns alles irgendwie beigebracht, wie ein Scheinwerfer funktioniert, was ein helles Licht ist. Ja, nur es wurde uns nicht beigebracht, wie stelle ich mich ins Licht.
Okay, ja, das
Und das
macht
ist
das nicht
eine
der
eigene,
Regisseur?
ne, nein,
Okay.
das ist eine eigene Technik. Man muss wissen, wie man kann mit Licht spielen. Wenn ich eine gut ausgeleuchtete Bühne habe, kann ich mit einem Verfolger an mir selber etwas ausdrücken, wenn ich mich zum Beispiel halb ins Licht stelle oder sowas. Aber das will gelernt sein. Das sind alles Dinge, natürlich bringt das auch die Erfahrung, aber man könnte gewisse Wege abkürzen, um vielleicht hervorragende Talente noch ein bisschen besser herauskommen zu
Wer
lassen.
das gelernt hat, ist Ihre Frau.
Ja.
Ja. Caroline Pinkos ist
Richtig.
Regisseurin und Sie haben ihr geholfen oder haben Sie mit ihr das gemeinsam gemacht beim Steinbruch? Sie haben eine Oper
Nein,
inszeniert.
das haben wir gemeinsam gemacht.
Ja.
Die ganze Idee stammt von Alexander Pereira und er hat uns damals an die Mailänder Scala engagiert und wir haben gesagt, dass wir das gemeinsam tun, meine Frau und ich. Und das war wir haben die erste Fledermaus der Mailänder Scala inszeniert und dann eben im Steinbruch die Zauberflöte. Aber das gemeinsam zu tun, war letztendlich dann die Goldidee, denn ich bin mit meiner Frau, habe ich das wahnsinnige Glück, so auf einer Wellenlänge zu sein, was Humor betrifft, was künstlerische Ausrichtung betrifft, dass meine Frau hat mich schon inszeniert davor als Regie-Schauspiel. Und das war vollkommen klar, dass das irgendwie eine Gemeinsamkeit ist. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns das einfach mal so ausprobieren. Klar, also für ein Regiedebüt im Musiktheater sich die Mailänder Scala zu wählen, ist mutig. Aber wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Ich darf sagen, dass das ein Erfolg war. Wenn es denn so ist, dann darf man das sagen. Ansonsten, vorher würde ich das nie behaupten wollen, weil dann sind wir schnell in der Version weltberühmt in Österreich oder mit sich selber.
Jetzt geht's aber weiter. Sie sind ja in jedem Metier irgendwie, haben Sie mal einen Fuß reingesetzt, aber mit beiden Beinen fest drin sind Sie also auch im Film, im TV und im Kino. Ich habe Sie zuletzt gesehen in einer nicht wahnsinnigen Sympathierolle als Thronfolger Franz Ferdinand in diesem toxischen Liebesdrama Alma und Oskar, wo es um Liebe zwischen Alma Mahler als Witwe und dem doch sehr leidenschaftlichen und impulsiven Oskar Kokoschka geht. Wie bereitet man sich so vor, wenn man nicht einen wahnsinnig sympathischen Auftritt hat?
Erstmal liebe ich das. Ich liebe unsympathische Auftritte, weil das ist, es gibt wahnsinnig viel her, sage ich
So mit
mal.
Freude in ungute Rollen.
Ja. Die Lust daran, zum Beispiel an dieser Figur, an diesem Menschen, Franz Ferdinand, ist, dass er zwar ein wirklich in allen Fasern konservativer Mensch war, wie die meisten Habsburger dieser Zeit, und er politisch einiges wollte, gerne den Umbau dieser Monarchie gesehen hätte in Richtung, dass den anderen Völkern, die hier auch leben und mitleben, mehr oder minder ein bisschen mehr Luft gelassen wird, was damals schwer nötig gewesen wäre. Und wie wir alle wissen, ist es granatenschief gegangen. Aber Schwierig war, die viel private Seite herauszufinden, die in dieser, auch in dieser kompakten Kleinheit der Szenen zu spielen ist. Was mich daran interessiert hat, sind so Menschen, und so habe ich ihn irgendwie eingeschätzt, der hat einen Humor, ja, und hat seine, es gibt ein paar alte Fotos, wo man ihn durchaus lächeln sieht, also nicht immer das strenge Gesicht mit dem großen Schnauzbart und so weiter. Aber das war offensichtlich ein Mensch, zumindest habe ich ihn so aufgefasst, ich lache, aber dann, wenn es komisch ist, nicht per se, um mich irgendwie sympathisch fühlen zu müssen oder sympathisch werden zu wollen. Und das ist etwas, was ich generell herauskitzeln wollte. Wie ist jemand, der im Grunde von seinem Rang her alles um sich herum ein bisschen so wie die Ameisen sieht? Sind ja alle da. Ich muss ja nichts tun. Ich trete als Franz Ferdinand auf. Ich bin der Thronfolger der K&K-Monarchie. Viel mehr Brimborium brauche ich eigentlich nicht. Das heißt, es zieht eh alles sowieso sofort den Zylinder, wenn ich wo auftrete. Und das dann trotzdem jemanden wie Alma wahrzunehmen, ja, die ihm ein bisschen an den Wagen fährt, obwohl sie, und das sehr charmant, obwohl sie etwas ja, von ihm will. Weil auch dieser Mensch, der eigentlich sehr viel mit Militär zu tun hatte und seine eigene Militärkanzlei hatte, zum größten Missfallen des Kaisers und des damaligen, mehrmaligen Generalstabschefs Konrad von Hötzendorf, das war auch ein Förderer der Kunst. Das heißt nicht, dass er viel davon verstanden hätte, aber er hat verstanden, dass das eben auch dazugehört. Und deswegen macht man das. Und die Künstler haben alle ihre Berechtigung. Ja? Und das finde ich, ich finde so, diese innerliche Kühle hat mir, die ich da geglaubt habe zu spüren, die habe ich versucht zu spielen.
Ja, kam rüber. Aber es ist mir einfach in Erinnerung geblieben, weil Sie haben noch viele andere Rollen natürlich schon gespielt, aber das war einfach die letztes Jahr im Kino und da ist mir aufgefallen. Da gibt es noch etwas. Ich habe nochmal rausgesucht, diese uralte, sehr, sehr bekannte Aufnahme, so Signature-Lied ihres Großvaters Attila, als Knieriem im Lumpazi Vagabundus. Bis heute wird dieses Lied ja immer wieder auf die Bühne gebracht und die Schauspieler arbeiten sich daran ab, dann eigene Strophen noch dazu zu dichten, die zur Zeit passen und die auch immer ein bisschen kritisch sind und ein paar kleine Seitenhiebe haben auf Gesellschaft, Politik oder wichtige Persönlichkeiten. Und der berühmte Reim ist immer die Welt steht nimmer lang.
Genau.
Haben Sie es auch schon mal probiert?
Nein.
Nein?
Nein, Knierim noch nie.
Nicht? Aber singen Sie gern?
Ich singe gern. Ich habe auch zwei, drei kleinere Liedsachen, einen wunderbaren Liederabend mit Roman Greenberg und Aljoscha Bitz und dem Giorgi Makasaria und mit dem wunderbaren Alex Shevchenko. Also es ist Ich singe sehr, sehr gerne, wenn ich die Ruhe habe, das auch wirklich gut so zu üben, wie ich mir das denke, dass das dann wirklich Sinn macht. Und manchmal da muss man sich entscheiden, dreht man lieber oder macht man lieber so etwas. Und das Drehen ist dadurch, dass ich nun wirklich vom reinen Schauspiel komme, ist das Drehen mehr oder minder die Hauptbeschäftigung, meine Hauptleidenschaft geworden. Auch. Mhm. Und seit ich freiberuflich tätig bin und vom Burgtheater weggegangen bin, also nicht mehr im Ensemble bin, war zwar als Gast zwei, dreimal da, aber das ist dann immer ein manchmal gibt es Phasen, wo das nicht geht und dann kommt vielleicht wieder eine, aber um ehrlich zu sein, ich habe diese Entscheidung für mich selber, also da wegzugehen aus dem Ensemble oder sowas, nie bereut. Ich hätte viele Dinge nicht machen können. Ich hatte das große Vergnügen, einen wunderbaren Film in der Regie von Costa Gavras zu drehen. Und das ist einer der größten Altmeister, die es gab. Und das war eine für mich extrem wichtige Geschichte, weil es mich damals politisch unendlich interessierte. Das heißt Adults in the Room und ist die Geschichte des Yannis Varoufakis in der EU. Das ist einfach das Buch, das Varoufakis geschrieben hat, über diese Zeit verfilmt. Man muss nicht mit allen politischen Einstellungen des Ministers Yannis Varoufakis übereingehen, aber damals war das extrem, das ist für mich ein Film, der wichtig war zu drehen, weil er schlicht und ergreifend gezeigt hat, was passiert, wenn ein Staat in Probleme gerät, in wirtschaftliche, wirklich große Probleme. Die habe ich gesehen in Griechenland, einfach optisch gesehen, was da abläuft. Und wenn man versucht, mehr oder minder um ein gigantisches System, das wir kennen, zu retten, fast den Staat über die Klinge springen lässt. Und das ist sehr, ich bin wirklich zutiefst überzeugt und leidenschaftlicher Europäer. Aber es gibt gewisse Dinge innerhalb der EU, die so und so überdacht werden müssten, meiner Meinung nach. Einfach in der wirtschaftlichen Systematik, weil wir sowieso alle im Moment das Problem haben, dass wir gar nicht so weitermachen können werden, weil es der Planeten langsam nicht mehr aushält.
Sie sind auch ein politischer, aktiver Mensch. Würden Sie sich als Aktivisten bezeichnen? Sie haben ja auch ehrenamtliche Patronanzen übernommen, eine sogar von Ihrer Mutter, wo Professor Erika Weinzierl, eine berühmte Zeithistorikerin,
genau, Gründerin war. Das ist die Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich. Genau, das ist eine kleine Gruppe. Die Frau Professor Weinzierl war die erste Präsidentin, dann übernahm es meine Mutter auf ihren Vorschlag hin. Und dann hat meine Mutter vor, ich glaube, mittlerweile 3 Jahren fast gesagt, dass sie jetzt schlicht und ergreifend in einem Alter ist, wo das nicht mehr so geht. Und mit Mitte 80 darf sie das, damals Mitte 80.
Ja, sie ist 88.
Und 88, ja. Und ich habe dann gesagt, dann würde ich mich gerne bewerben als weiteres Gesicht nach außen, wenn man das so möchte, und möchte gerne diese Präsidentschaft übernehmen dürfen. Und das habe ich dann getan und man hat Ja gesagt, worüber ich sehr glücklich bin. Und das mache ich gerne, weil mir das einfach ein inneres Anliegen ist. Um Ihre Frage zu beantworten, ich bin ein leidenschaftlich politischer Mensch. Ich würde mich nicht als Aktivisten bezeichnen, weil das hat sowas, diese ganzen Punzierungen finde ich sehr, sehr schwierig, weil eigentlich müssten wir alle ununterbrochen Aktivisten sein. Man muss nicht, wenn man sagt, das sind dann die Aktivisten, die machen das dann schon und der Rest lehnt sich bequem zurück.
Sie meinen, der Aktivist geht voran und die anderen sagen, wir haben einen, der dort vorne steht und das ist für uns erledigt. Ja, und das sehen Sie jetzt nicht, Sie sehen uns alle in der Pflicht.
Grundsätzlich ja. Ich finde, wenn man in dieser Welt lebt, die extrem kompliziert wird, wir sind zum ersten Mal in der Situation, dass wir nicht über Geschichte reden, sondern wir reden über die Rettung des Planeten. Wir reden davon, dass zum ersten Mal, wie das die Engländer so schön sagen, the very soil we are on, and we're standing on, ist tatsächlich gefährdet. Das gab es so noch nie. Es gab Kriege, es gab Umstürze, es gab Revolutionen, es gab die eine oder andere, sage ich mal, Pandemie, ja, die Pest etc. Aber es gab noch nie etwas, wo man gesagt hat, so Freunde, jetzt wird's richtig eng, weil uns schmelzen plötzlich die Polkappen weg.
Wir haben sowas. Das Wissen darum, dass es ungemütlich werden kann und zu einer Katastrophe führen kann, das frühere in den früheren Jahrhunderten gar nicht wissenschaftlich noch möglich war, weil die Technik noch nicht so weit entwickelt
natürlich
war.
Wir haben das Wissen schon, wir tun ja nichts. Das Wissen ist, Wissen tun wir das letztendlich alle. Auch die ständig herumbrüllen, dass es alles nicht so schlimm wird und man soll ruhig weiter Auto fahren mit 150 durch die Landschaft, die wissen das auch. Die wollen nur halt wahnsinnig gerne schlicht und ergreifend an die Futtertröge der Macht. Das ist alles. Aber eine Lösung können auch sie nicht anbieten, weil im Moment niemand eine Lösung hat. Und anstatt sich gegenseitig die Schädel einzuschlagen, wäre es wunderbar, wenn alle begriffen, sage ich einmal, dass es nur ein Miteinander geben kann. Und jeder, der hier wie da versucht, es besser zu machen, wird mit vielen, vielen, vielen Kompromissen leben müssen. Und je früher, glaube ich, wir das alle begreifen, desto mehr haben wir die Chance, dass die Generation, die jetzt nachkommt, unser Sohn ist jetzt 18, denen müssen wir die Mittel und die Werkzeuge möglichst vielzählig, auch Geld, hinterlassen und in die Hand geben, damit diese Generation und deren Kinder dann das retten werden müssen.
Ich möchte nochmal doch zurück zur Kultur. Aha. Österreich ist ja ein kulturbewusstes Land mit einer sehr, sehr langen Kulturtradition. Sehen Sie die im Schwinden oder wie vermitteln Sie das eben zum Beispiel Ihrem Sohn, den Wert dieser Kulturtradition für uns, für unser Leben oder auch für unsere Identität.
Ich glaube, am eigenen Kind ist es wahnsinnigerweise immer das am schwersten. Ja, man kann das immer anderen. Wo ein Bedürfnis da ist, ist auch das Wollen da und die innere Möglichkeit wird sich selbst gegeben, dann etwas daraus zu machen und damit wieder Kultur hervorzubringen. Ich glaube nicht, dass es wirklich gefährdet ist. Das Einzige, was getan werden muss, ist auf die eine oder andere Weise Geschichten erzählen. Wenn die Kultur, Geschichten zu erzählen, zur Kunst wird und es nur noch quasi darum geht, mehr oder minder eine Art von verkünsteltem Kulturbetrieb aufrechtzuerhalten, da sehe ich dann die Gefährdung. Aber eine Geschichte zuhören, wird man immer. Das ist das Schöne an meinem Beruf. Ich meine das jetzt nicht so, das klingt so blöd, wenn man mehr oder minder nach dem aus der vollen Hose ist leicht herausgeben. Aber letztendlich könnte ich das, was ich tue, auch an der nächsten Straßenecke machen.
Auftreten.
Und das ist das, wie Theater entstanden ist. Weil Sie vorher den Jedermann erwähnt haben. In unserer Inszenierung war das damals genauso. Julian Crouch und Brian Mertes haben das so inszeniert, dass sie explizit zwei Dinge wollten. Das war extrem wichtig. Und ich wurde das von den beiden gefragt, ob ich das akzeptieren würde. Dass es, und das ist bei der Rolle echt nicht leicht, sagen wir mal so, denn auch ich bin ein bis zu einem gewissen Grade eitler Mensch. Ja? Aber erstmal die Schauspieler ziehen ein und ziehen wieder aus von dieser Bühne. Und sie ziehen durch die Stadt, so wie früher eine Schauspieltruppe, bevor es fixe Theater gegeben hat, ein Theatergebäude, das tut oder getan hat. Das und es gibt keinen Einzelapplaus. Es geht nicht um die einzelnen Schauspieler, es geht nicht um die Rollen. Es geht um das Theater, um die Gruppe. Eine Gruppe spielt Jedermann und dann gehen sie in die nächste Stadt. Und wenn man sich dann hinterher draufgesetzt hätte und gesagt hat, so Freunde, wir haben für euch gegeben, etc. Klar haben wir einen gemeinsamen Applaus haben wir gemacht, ja, den gab es sogar musikalisch. Und diesen Applaus sind wir dann tanzend durchs Publikum abgegangen.
Das war sehr eindrucksvoll.
Ja.
Und sehr heiß. Ich erinnere mich noch.
Sehr heiß, ja.
Ich möchte noch mal zum Kulturbegriff noch zurückkommen. Mhm. Sie unterstützen die Kampagne Rettet Radio Klassik Stephansdom. Da haben Sie uns ein Statement gegeben. Das Radio ist ja auch eine Kulturinstitution.
Absolut.
Und Sie sind damals aufgetreten in der Sendung Wiener Lied klassisch. Aber was bedeutet für Ihnen der Kultursender Radio Klassik Stephansdom? Und mögen Sie die klassische Musik?
Ich liebe klassische Musik. Es gibt, ich kann aber auch sehr viel mit gutem Rap anfangen. Ja? Oder ich bin tatsächlich, und da schieb ich mir mit meinem Sohn die Musikfiles hin und her. Wir können sehr gut beide mit gewissen Arten von Techno umgehen.
Der spielt jetzt bei uns nicht.
Ich weiß. Aber Radio, nein, aber nur das ist gut. Klassische Musik ist meistens eigentlich der Urgrund von allem. Und ich unterstütze das, weil ich glaube, dass diese Art von Musik ganz besonders in der Welt bleiben sollte. Und deswegen finde ich, klassische Musik kommt immer für mich an oberster Stelle. Das kann ich am meisten träumen. Und jeder Sender, der klassische Musik hat, ist durchaus in Ordnung.
Gut, also wir hoffen, Sie schalten auch ab und zu ein. Ich habe eine Rubrik in dem Podcast, der heißt Schnell nachgefragt, mit kurzen Stichwörtern. Mhm. Sind Sie bereit?
Ja.
Schnell nachgedacht.
Film oder Serie?
Film.
Online oder Print?
Print.
Wasser oder Wein?
Beides.
Auto oder Öffis?
Öffis geteilt mit Auto und das Auto möglichst nicht stinkend.
Und das Rad, Klammer zu. Aufzug oder Stiege?
Stiege.
Knödel oder Nockerl?
Beides eigentlich nicht mehr, aber wenn, dann Knödel.
Hund oder Katze?
Hund.
Mein letzter Urlaub war?
Venedig.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
Geschichte.
Ich lese gerade.
5 Bücher gleichzeitig, ich meine das so. Aber das, was wird, doch Hauptwerk ist im Moment, ich weiß nicht, wie der, es wird Deutsch heißen, weil es noch nicht fertig übersetzt ist, glaube ich, Die kommende Welle, The Coming Wave von Mustafa Suleiman. Und da geht es um, das ist ein Mann, der mitgegründet hat OpenAI, das sind die, die ChatGPT mitgemacht haben und der ein Riesenbuch geschrieben hat und sehr warnt vor dem, was da kommt. Obwohl er mit daran beteiligt ist. Aber ich empfinde es jetzt, ich werde in diesem Monat meinen 55. Geburtstag feiern und ich finde es höchst angebracht, sich ganz rasch mit AI zu beschäftigen, weil wenn ich in Rente gehe irgendwann, was ich nicht tun werde, aber hoffentlich, aber wenn ich, sage ich einmal, mit 85 da sitzen werde, dann wird AI so um mich herum sein, dass ich das gerne noch zumindest partiell so mitbekommen und verstehen möchte, dass ich dann die Goodies, die für alte Menschen dann da sein werden, voll gebrauchen kann und verstehen.
Wünschen wir viel Erfolg, wir machen weiter. Mein Lieblingsheiliger oder meine Lieblingsheilige?
Gar keine.
Teamplayer oder alleine?
alleine mit einem Team.
Geisterbahn oder Lachkabinett?
Geisterbahn.
Das mache ich für die Umwelt.
Ich fahre ein altes, älteres, gebrauchtes Elektroauto. Ich versuche möglichst viel Öffis zu fahren und ich habe meine, das werde ich jetzt zum letzten Mal irgendwann öffentlich sagen, ich habe meine Art, mich zu rasieren, umgestellt.
Sie rasieren nur noch mit Seife?
Mit Seife, das habe ich immer, Nassrasur habe ich immer gemacht, aber ich bin zurückgekehrt zu der ganz alten Art des Rasierhobels, weil alles, was ich mit irgendwann gelesen habe, dass ich sämtliche Klingen, die irgendwie mit Plastik eingefasst sind, Plastik, wissen wir, sollte nicht sein und ich kann sie nicht entsorgen. Früher hat man das einfach in den Müll gefeuert und wenn Sie dann wissen, dass zum Beispiel in Südamerika arme Kinder die Müllberge durchsuchen und sich regelmäßig massiv verletzen an diesen Dingen, finde ich nicht mehr gut, möchte ich nicht beteiligt sein, habe ich geändert.
Dafür nehme ich einen Umweg.
Für ein gutes Buch.
Das will ich Jesus fragen.
Nice. So schnell kann ich darauf nicht antworten. Warum?
Wir kommen dann noch zu unserer kleinen Überraschung über unseren Gast nach einer kurzen Werbepause.
Werbung. Ich schalte die vierte Symphonie von Johannes Brahms ein. Ich schalte Carlos Kleiber ein. Mein Name ist Cornelius Obonja. Ich bin Schauspieler. Und jetzt schalte ich mich ein. Sonst ist es aus.
Mit nur einem Euro am Tag sichern Sie das Überleben Ihres Klassiksenders. Spenden Sie bitte jetzt. Unsere Zukunft beginnt mit Ihrer Unterstützung. radioklassik.at/spenden.
Eine Frage, die mich immer umtreibt, da ich noch nie selber auf der Bühne gestanden bin. Und jetzt bitten wir Sie doch, das zu verraten. Haben Sie noch Lampenfieber? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
Ja, habe Lampenfieber. Lampenfieber ist unbedingt wichtig, ist gut. Wenn ich keines habe, dann weiß ich, dass ich schlecht gearbeitet oder vorbereitet habe. Lampenfieber heißt ja nur, man will es gut machen. Es sollen Dinge funktionieren. Lampenfieber ist super. Das braucht man. Wie damit umgehen? Es gibt die verschiedensten Dinge. Ich habe das Glück, dass ich wirklich Lampenfieber habe, literally bis die Klappe fällt oder bis ich die Bühne betrete. Ab dann bin ich der sicherste Mensch der Welt. Ich kann zu Hause rasend ungeschickt sein, auf der Bühne nicht. Vor 4000 Menschen zu existieren, ist ein Lebenselixier. Das heißt, mein Lampenfieber hört dann in der Sekunde auf, wo ich losgehe. Zum Beispiel, Ich kann Ihnen das sehr genau beschreiben. Ich musste am Anfang vom Jedermann mit dem Gesicht auf der Bretterbühne nach unten flach auf dem Bauch liegen. Und bis das Signal kam, da aufzustehen und mit einem riesigen Gelächter zu beginnen, hatte ich Lampenfieber. Mal weniger, ja, wenn die Vorstellungsreihe gut war, irgendwann natürlich hat man eine gewisse Routine. Aber es gibt nicht die Vorstellung, wo ich sage, so, jetzt sagt Marte Wiesen, da kann ich gar nicht mehr nachdenken. Gibt es schon, aber erst wenn ich dort bin, erst wenn ich da drauf bin. Man kann das Lampenfieber letztendlich nicht bekämpfen, weil es gehört dazu. Der beste Kampf gegen das Lampenfieber ist, wenn Sie mit der Sache, wovor Sie Lampenfieber haben, beginnen, a, bestens vorbereitet zu sein und b, es entäußern wollen. Sie müssen es wollen. Wenn Sie Angst davor haben, das zu sagen, was Sie sagen, dann haben Sie ein Problem. Das Bewusstsein beginnt für mich dann, dass ich sage, ich will das entäußern. Und es ist mir bis zu einem gewissen Grad egal, wie das ankommt. Denn das muss es Ihnen sein, sonst stellen Sie sich da nicht hin, auch nicht bei einem Vortrag oder so. Sie müssen damit gewärtig sein, dass das beurteilt wird und dass es vielleicht Leuten nicht gefällt, entweder was sie sagen oder was sie spielen. Wenn Ihnen das aber im Grunde egal ist, ja, nicht im Sinne von wurscht, sondern ich weiß, dass nicht alle da meiner Meinung sein können oder ich weiß, es wird nicht allen gefallen, was ich spiele, aber ich will es entäußern, dann ist das Lampenfieber fast unter Garantie weg.
Jetzt ist es Ihnen dennoch in die Wiege gelegt worden mit Ihrer Familiengeschichte, aber das, was Sie daraus gemacht haben, das haben Sie dann schon selber, haben Sie selber gehen müssen.
Ja, ja, aber es gibt kein in die Wiege legen, ist nur mehr oder minder so. Ich hatte das, durch meine Familie bin ich immer mit Theatermenschen aufgewachsen. Aber ich habe zum Beispiel sowohl meine Mutter als auch gefühlt noch meinen Vater, ganz eine ferne Erinnerung ist das. Aber speziell meine Mutter, mit der ich jahrelang ja zusammengelebt habe, zu zweit mehr oder minder, ihre Panik vor Text oder so, ja, habe ich mitbekommen. Also da war auch nicht immer alles nur schön, sondern das ist ein harter Beruf und das habe ich gleich gesehen, mehr oder minder, schon als Kind. Trotzdem hat es mich dann da hineingerissen.
Wer Sie live erleben will, wo geht es das nächste Mal oder bis zum Sommer, wo treten Sie auf?
Im Sommer werde ich zwei Lesungen auf dem Semmering haben. Ich kann noch nicht sagen, was es ist, weil das Programm ist so noch nicht draußen. Und das möchte ich gerne den Veranstaltern überlassen. Muss ich. Aber das werden zwei Lesungen sein um Anfang August herum. Und wahrscheinlich werde ich noch drehen, aber das ist so noch nicht sicher, da kann ich noch nichts sagen. Und jetzt im Moment freue ich mich einfach auf einen letzten Drehtag bei einer Reihe, die da heißt Cum-Ex. Es geht in Deutschland um den Cum-Ex-Skandal, der jetzt gerade auch den deutschen Bundeskanzler Scholz ziemlich beschäftigen dürfte im Moment, untersuchungsausschussmäßig. Das ist eine ganz, das liebe ich, wenn etwas ist, was ums Leben geht und um das, was gerade da draußen läuft, dann macht mir das besonders Spaß, das mit Kunst zu beantworten.
Dann vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke Ihnen.
Und jetzt noch einmal alles Gute zum Geburtstag. Sie haben zwei Tage vor Ostern Geburtstag am 29. März, das dürfen wir verraten.
Ja, ich danke.
Also die Pinze wird vielleicht vorher schon aufgegessen sein, aber
wahrscheinlich, das werde ich nicht verheimlichen.
Alles Gute, jedenfalls ein schönes Osterfest mit Ihrer Familie.
Danke.
Rezepte und Fotos gibt es bei uns in den Shownotes zum Abrufen unter der Sonntag.at und jetzt uns allen Hörerinnen und Hörern und Cornelis Urbania und seiner Familie eine gute Osterzeit.
Danke, ich wünsche Ihnen auch ganz persönlich frohe Ostern und allen Hörerinnen und Hörern ebenso. Frohe Ostern, frohes Fest.
Dankeschön.
Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast@dersonntag.at.